Ich war, glaube ich, unausstehlich. Bin nächtelang nicht nach Hause gekommen. Habe wirklich getrunken. Ich habe nichts ausgelassen. Ich musste da raus.
Andrea Sawatzki musste raus und heftig rebellieren gegen ihre Mutter, die ihr schier Unmenschliches aufgebürdet hatte. Andrea Sawatzki musste sich schon als 11-Jährige um ihren schwer demenzkranken Vater kümmern, der auch mal gewalttätig wurde und nur schwer zu kontrollieren war. Eine albtraumhafte Kindheit, die Andrea Sawatzki lange verfolgte und die sie mühsam aufarbeiten musste. Immer an ihrer Seite dabei ihr Mann Christian Berkel, mit dem sie so gerne vor der Kamera steht. Andrea Sawatzki im Promi-Talk. Das war ein Gespräch, das unter die Haut ging, aber auch ganz viel Spaß gemacht hat. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Andrea Sawatzki ist bei mir. Andrea, herzlich willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir treffen uns in Stuttgart.
Ja.
Und du weißt wahrscheinlich noch ganz dunkel, dass du in dieser Stadt einen Papageien traumatisiert hast. In der Wilhelma, in dem großen Zoo.
Das wurde mir zugetragen von meiner Mutter. Kriegst kleinen Arsch voll, wenn ich sah, weil der so laut war.
Du hast den Papageien streng gemaßregelt.
Ja.
Wie alt warst du?
Ich glaube, da war ich 2 oder 3. Und meine Mutter war ja aus Bad Oeynhausen. Also die hat gehört Keuschwäbisch geschwätzt. Und ich bin halt bei der Oma Müller in Nussdorf, Roswag, aufgewachsen. Wenn mich meine Mutter am Wochenende abgeholt hat, wenn sie nicht arbeiten musste, hat sie mich nicht verstanden. Und dann hatte sie eben die grandiose Idee, mit mir zu den Papageien in die Wilhelma zu gehen. Der hat so geschrien. Und ich wusste damals schon, dass man nicht so laut sein darf. Und ich wusste, dass man dann den Arsch voll kriegt, wenn man zu laut ist. Und dann habe ich die Wilhelma da geschrien, kriegst du deinen Arsch voll, wenn du nicht still bist, du. Meine Mutter, das kenne ich nicht, das Kind.
Genau. Ich glaube, der Papagei hat nie mehr ein Wort gesagt, oder?
Traumatisiert.
Und wenn wir dann dich schon hier verorten, bei uns im Südwesten, du bist dann in Vaihingen an der Enz groß geworden.
Ja.
Bis zu deinem 8. Lebensjahr warst du da. Würdest du sagen, es war für dich eine glückliche Zeit, weil dann gab es ja einen großen Bruch, über den wir dann natürlich auch sprechen werden ab deinem 8. Lebensjahr. War das davor eine leichte, eine unbeschwerte Zeit?
Also ich kann mich nicht beklagen. Ich hatte sehr viel Freiheit. Meine Mutter war eben berufstätig im Krankenhaus.
Ja, Krankenschwester.
Im Kreiskrankenhaus Vaihinge. Und war nicht oft da. Und ich hatte dann nach der Oma Müller die Tante Suse als Pflegemama. Wir wohnten da im Souterrain. Und die hat ab und zu auf mich aufgepasst. Aber ich bin halt immer so allein zum Kindergarten und dann auch allein in die Schule und wieder zurück und so. Also ich war sehr früh auf mich selbst gestellt und fand es aber, glaube ich, ganz toll. Und hatte das Glück, dass hinter dem Haus der Familie eine Schafherde von den Fischlis, gibt es jetzt auch nicht mehr leider, gegrast hat. Die hatten auch Kettenhunde, die, mit denen ich sehr befreundet war. Lassie und Prinz hießen die natürlich so.
Von dir und so genannt oder offiziell?
Nee, früher, der eine war ein Collie und früher hießen ja alle Lassie, logischerweise.
Ja.
Und ich habe sehr viel Zeit mit den Tieren dann dort verbracht, mit den Schafen. Das waren eigentlich so meine besten Freunde. Und Tante Suse war auch sehr, sehr streng.
Ja.
Also man durfte keinen Quatsch machen, was ich natürlich trotzdem gemacht habe. Aber ich war so Natur, ich war immer draußen.
Mhm.
Das war schon schön.
Tante Suse hatte auch eine Tochter, glaube ich, oder?
Ja, und die war 4 Jahre älter.
Ja, hat das funktioniert mit euch beiden? War das so eine große Schwester für dich? Oder?
Bisweilen.
Ja, bisweilen.
Wenn sie wollte. Mhm. Sie war manchmal, ich war halt schon 4 Jahre kleiner und dann irgendwann wollte sie einfach ihre Ruhe. Ja, obwohl, so alt war die da auch nicht. Aber ich wurde oft nicht mitgenommen, weil ich angeblich zu klein war. Na gut, als ich 7 war, war sie 11. So groß war sie auch nicht.
Nee.
Nö, hätte sie mich auch mitnehmen können.
Ja. Und dann mit 8 gab es, ich habe es schon gesagt, so einen Bruch. Da kam nämlich dein Vater in dein Leben, der bisher keine Rolle gespielt hatte. Der war nämlich noch verheiratet, hat sein eigenes Leben geführt in Bayern. Und dann ist dessen Frau gestorben. Und dann hat er den Kontakt zu deiner Mama wieder gesucht und hat gesagt, komm doch zu mir.
Ja, die Wohnung ist so leer.
Die Wohnung ist so leer. Und dann hat deine Mutter die Chance gesehen, dir den Vater zu geben und vielleicht die Familie, die du nie hattest. Eigentlich ein ehrenwertes Motiv, aber es ging fürchterlich schief dann. Kannst du sagen, was euch da dann erwartet hat in Bayern?
Also zuerst war ich natürlich sehr stolz, einen Vater zu bekommen.
Mhm. Hast du gelitten, darunter keinen zu haben? War es schwierig?
Ja, das war in den 70ern war das schon ein Makel. Also so allein, also ohne Vater und vor allem bei meiner Mutter war es, glaube ich, sehr schwer. Als Alleinerziehende wurde man schon, also jetzt auch nicht unbedingt überall so mit eingeladen oder... Also ich glaube, für sie war es schon einsam und sie hatte ihr ganzes Leben, sie hatte nur meinen Vater. Sie hatte sonst keinen anderen Mann in ihrem ganzen Leben. Also sie hat auf ihn gewartet, sie hat ihn kennengelernt, da war sie 34 und wurde prompt mit mir schwanger. Das war es dann erstmal für die nächsten 8 Jahre. Na gut, und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, ja, und jetzt kriege ich endlich die Familie, die ich mir immer für mein Kind gewünscht habe. Und dann sind wir dorthin gezogen. Und mein Vater war 24 Jahre älter als meine Mutter. Ja. Sie war 1906 geboren, war sehr erfolgreicher Journalist gewesen und es stellte sich aber relativ bald heraus, dass er ganz hohe Schulden gemacht hatte, um die 60.000 Mark, ohne meine Mutter vor der Hochzeit darüber zu informieren. Und ich glaube, das war schon das erste Anzeichen seiner Erkrankung. Er war auch oft so ungreifbar und sehr ungerecht. Und also ich hatte meinen Heidenrespekt vor ihm und bin mit ihm nicht warm geworden, weil ich nicht wusste, weil ich ja auch keine Erziehung so in dem Sinn so gewöhnt war. Mhm. Also er war sehr streng.
Du hast ja gerade gesagt, diese Freiheit in Feigen Enz, ne? Also einfach raus aus dem Haus und selber zum Kindergarten und so, das war natürlich dann was völlig anderes. Mhm. Und du hast gerade Erkrankung gesagt, ist früh an Demenz erkrankt. Ja. Oder er war schon älter, aber er ist an Demenz erkrankt.
Ja, er war da, ich würde mal sagen Mitte 60. Ja. Also eigentlich nicht
früh.
So alt.
Ja, ist früh. Ja.
Und hatte, also man diagnostizierte Alzheimer, was aber damals noch gar nicht so, das war so ein Wort, wo man jetzt irgendwie auch nicht so richtig weiter wusste. Also man hatte noch keine Medikamente, um die Leute ein bisschen zu beruhigen. Denn Alzheimer-Erkrankte, die wollen ja ständig irgendwo hinlaufen. Die sind ja ruhelos, 24 Stunden. Ja. Viele unserer Zuhörer, und Zuhörer werden das kennen. Ja. Er bekam dann eben irgendwann nach 2-3 Jahren, als es nicht mehr ging, Valium und Lexotanil, was dann aber auch ins Gegenteil umgeschlagen ist und ihn irgendwann auch munterer gemacht hat, anstatt ihn zu sedieren. Also es war alles sehr schwierig und wir waren eben allein mit ihm.
Ganz, ganz schwierige Situation. Und deine Mutter hat eben nach und nach gemerkt, wo sie da eigentlich hingeraten ist. Ne? Mhm. Die hohen Schulden, das war ein Schock und dann eben die Krankheit und dann kommt eben das, was du in deinem Buch Brunnenstraße sehr, sehr erschütternd, muss ich sagen, schilderst, dass du dann nämlich als junges Mädchen den Vater, den du ja eigentlich überhaupt nicht kanntest, pflegen musstest. Mhm. Man kann fast schon sagen, so ein bisschen bewachen musstest.
Bewachen ist wahrscheinlich der richtigere Ausdruck. Ja. Denn wirklich bettlägerig war er nur im letzten Jahr. Mhm. Was für mich eine große Erleichterung bedeutete, auch wenn sich das fürchterlich anhört. Aber nee, für meine Mutter war auch der große Schock, sie sollte ja eigentlich nie wieder arbeiten müssen. Ja. Und ich hatte mir das auch natürlich sehr schön ausgemalt, dass meine Mama mal zu Hause sein würde und ich mehr von ihr haben könnte. Und dann hat sie diese Schulden von diesen Schulden erfahren, als sie mal bei der Bank war und musste wieder als Krankenschwester arbeiten. Und hat dann aber ist dann bald zum Nachtdienst umgesattelt, weil sie da eine Nachtzulage bekam. Ja. Und sie musste ja mein Vater konnte da schon gar nicht mehr arbeiten, aber das wusste sie nicht, dass er gar nicht mehr sich konzentrieren konnte. Und sie hat dann eben gehofft mit dieser, ich weiß nicht, wie viel war das? 5 Mark pro Nacht? 10 Mark pro Nacht?
Ja. Also Zuschlag. Darum ging's quasi. Man musste wirklich jede Mark verdienen.
Ja. Wir hatten überhaupt kein Geld. Und das war natürlich, der Nachtdienst ist ja die Hölle. Also das ist so anstrengend. Und dann kam uns das aber zugute, dass sie eben nachts weg war und ich auf ihn aufpassen konnte, als es dann schwieriger mit ihm wurde. Und sie hat dann aufgepasst, wenn ich in der Schule war und ich wieder, wenn ich aus der Schule kam, damit sie schlafen konnte. Also es war so, es hatte alles seinen Rhythmus.
Mhm. Ja. Aber du warst da wie alt?
Als es richtig schlimm wurde, war ich 11, 12.
Das ist eine...
Als ich 15 war, ist er gestorben.
Unfassbare Überforderung, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Jeder, der vielleicht in der Familie Demenzkranke hat oder eine Demenzkranke, weiß, wie anstrengend das ist, wie fordernd. Und
ja, es gibt allerdings eben auch die Demenzarten, wo die Leute sehr still sind und sehr ruhig. Aber es gibt eben auch die, wo diese Panik immer im Kopf ist, die also immer weglaufen wollen, die niemanden mehr kennen und sich nicht mehr auskennen. Was ich jetzt verstehe, als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden, warum der einfach nicht mal sitzen geblieben ist und immer an den Türen gerüttelt hat. Und das war natürlich alles abgeschlossen, abgeriegelt. Und dann ist natürlich auch ein großes Problem die Aggression, weil sie einen ja nicht mehr erkennen und denken, wer sind sie, dass sie mir hier die Türen versperren. Mhm. Also, das, wobei ich, um das nochmal kurz anzufügen, sagen muss, es gibt momentan immer noch über 400.000 Kinder in Deutschland, die auf ein erkranktes Elternteil aufpassen müssen. Mhm. Darüber spricht nur keiner. Mhm. Und ich dachte eben, als ich Brunnenstraße geschrieben habe, boah, ja, naja, klar, das waren die 70er, da hat eben keiner geholfen. Da gab es noch keine Pflegeversicherung. Da hatte man eben, wenn man kein Geld hat, hatte man einfach schlechte Karten. Mhm. Musste gucken, dass man das halt zur Not zu zweit löst. Es ist immer noch... Es ist eine verdammt hohe Zahl.
400.000?
Über 400.000. Mhm. Das ist irre, das weiß keiner. Mhm. Und ich habe eben während der Arbeit für die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft gearbeitet. Und da gibt es eine Organisation, KidsDem, die sich um diese Kinder kümmert. Die versucht, die Kinder manchmal eben aus den Familien rauszuholen oder von der Betreuung zu befreien für ein paar Stunden, einmal in der Woche, damit die mal ins Kino können oder Freunde treffen können. Das ist Wahnsinn, dass das niemand weiß. Mhm. Also,
dir konnte damals keiner helfen. Deine Mutter hat auch das ja niemandem erzählt, eigentlich, wie schlimm es um euch da steht. Sie wollte so ein bisschen das Bild auch aufrechterhalten, dass das eine glückliche Familie ist. Und weil du gerade gesagt hast, dein Vater, also die Türen waren verschlossen, er konnte das nicht verstehen, er hat dich dann auch nicht mehr erkannt. Da gab es dann auch Szenen, dass er dich geschlagen hat, sodass du geblutet hast. Und dann kam was du wirklich sehr, sehr eindringlich beschreibst, wie eben dein Hass auf ihn gewachsen ist. Und dann auch was dich, glaube ich, sehr, sehr lange beschäftigt hat, dass du ihm eigentlich den Tod gewünscht hast. Das ist natürlich was für ein Kind in dem Alter einfach nur fürchterlich ist. Das muss ja die Seele eigentlich zerreißen. Mhm. Wie hast du das erlebt?
Naja, wenn man sich als Kind in so einer Situation befindet, ist das ja eigentlich normal. Mhm. Und es ist auch ganz klar, dass man darüber nicht mit anderen spricht, weil man seine Familie beschützen möchte. Und man kennt auch nichts anderes. Es ist normal. Und dass ich dann manchmal überlegt habe, es war so ab dem 12. Lebensjahr, wo auch meine Mutter nicht mehr konnte, wo wir eigentlich beide, also wir waren in einem Teufelskreis, wir haben auch beide nicht mehr geschlafen. Ich wurde in der Schule immer schlechter. Ich sollte nicht aufs Gymnasium, weil ich angeblich zu dumm war. Und dabei war ich einfach übermüdet. Und es war... Und dann saß ich eben manchmal vor diesem Schränkchen, wo die Medikamente aufbewahrt wurden, und habe wirklich überlegt, wie ich das hinkriege, dass mein Vater stirbt und wir wieder das Leben von früher führen können. Und das habe ich dann aber gar nicht so, ich habe dann gar nicht so darüber nachgedacht, sondern diese Schuldgefühle kamen erst viel später. Mhm. Ich glaube auch später mit einer gewaltigen Depression, die ich aber nicht analysieren konnte. Ich habe mich nur dann gewundert, warum es immer so dunkel um mich war, warum ich so Angst hatte, rauszugehen und keine Kraft hatte, rauszugehen. Diese Angst vor Menschen, diese Angst nicht zu genügen, Alkoholkonsum ohne Ende. Also ich bin so dann nach der Schauspielschule, ich bin sehr froh, dass ich diesen Job hatte, auch wenn der teilweise sehr, sehr hart sein kann. Ich weiß nicht, ob ich das sonst überlebt hätte. Oder hätte überleben wollen. Und diese Schuldgefühle haben sich eben auch bei meiner Mutter eingenistet, weil sie, glaube ich, oder ich weiß es, oftmals das Gleiche gedacht hat. Mhm. Und dass das aber alles aus einer absoluten Überforderung und Hilflosigkeit resultiert, das habe ich erst viel später begriffen. Und das merke ich eben auch jetzt bei meinen Lesungen, mit Biarritz, aber auch schon bei Brunnenstraße, dass es vielen Leuten so wehtut, also vielen Pflegenden, sich selbst so sehen zu müssen, in so einem Hass, in so einer Verzweiflung und mit so dunklen Gedanken. Mhm. Und man muss begreifen, es ist aus einer nicht lösbaren Hilflosigkeit, dass sowas im Kopf überhaupt entsteht.
Mhm. Biarritz ist jetzt dann der aktuelle Roman, in dem du dann die Geschichte quasi erzählst, wie du mit deiner Mutter dann umgegangen bist, als sie dann dement wurde und wie ihr zum Glück ganz am Schluss auch noch so eine Versöhnung gefunden habt, die lange natürlich sehr, sehr schwierig war. Hast du damals dir gewünscht, dass deine Mutter mehr dich gesehen hätte in dieser schwierigen Zeit? Oder hast du damals schon verstehen können, dass sie einfach komplett überfordert war? Wie war dein Verhältnis dann zu deiner Mutter?
Es war eigentlich eher funktional. Also ich habe versucht zu funktionieren und ihr meinen Teil der Arbeit, also der mir aufgetragen wurde, den wirklich zu erfüllen und alles gut und richtig zu machen. Und meinen Vater irgendwie, wenn sie schlafen musste, ruhig zu halten und im Wohnzimmer, also davon abzuhalten, sie zu wecken. Ich konnte mit meiner Mutter nie darüber sprechen und erlebe das aber auch bei vielen Menschen meiner Generation, deren Eltern eben so um die 30er Jahre, 40er Jahre geboren waren. Das sind einfach Menschen, die so vieles durchgemacht haben und die auch, glaube ich, gelernt haben zu schweigen und sich nicht zu beklagen, sondern zu arbeiten und nach vorne zu gucken. Was ja auch natürlich bewundernswert ist, die Leistung, die diese Menschen für uns, also was die für uns geschaffen haben. Und trotzdem war das natürlich für mich als Kind ganz grauenhaft, dass sie immer gesagt hat, sie möchte darüber nichts wissen. Das ist natürlich auch ein Selbstschutz gewesen, weil ich glaube, wenn sie gewusst hätte, was in den Nächten wirklich passiert ist, dann hätte sie das nicht, die konnte ja da nicht mehr raus. Sie war ja verheiratet mit diesem Mann und musste die Schulden abbezahlen. Also das habe ich eben damals auch nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, wieso können wir nicht weg hier?
Ja. Und ihn in ein Heim zu geben, war auch dann finanziell nicht möglich oder war das auch dieses, das macht man nicht. Ja. Man bringt den eigenen Mann, den Vater nicht ins Heim. War das so ein Ehrenkodex?
Also sie sagte, ja, und sie sagte, wir können uns das nicht leisten, aber ich bin mir sicher, dass es damals irgendein Heim gegeben hätte, wo man ihn hätte unterbringen können, auch ohne Geld. Also das muss es schon gegeben haben. Aber das war natürlich bei ihr die berechtigte Angst, wie wird es ihm da gehen? Also würde da festgeschnallt und sediert und wahrscheinlich. Und sie sagte dann auch immer, ich kann ihn nicht so bloßstellen. Er war der intelligenteste, tollste Mann. Und ich bin ihm schuldig, dass ich mich bis ans Ende um ihn kümmere. Ich bin seine Frau. Und ich meine, klar, das war auch bei ihr so eine Art, kann man sagen, Krankenschwester-Syndrom. Also sie wollte immer helfen. Dass sie mich dabei vergessen hat, ist natürlich eine andere Geschichte.
Aber das wollte ich jetzt gerade tatsächlich sagen. Sie irgendwie hatte dir gegenüber natürlich auch eine Verpflichtung, der sie eigentlich nicht nachgekommen ist.
Nee. Da weiß ich auch selbst, wenn ich darüber nachdenke, immer nicht so richtig weiter. Aber ich verstehe natürlich auch, gut, das war der Mann ihres Lebens und sie wollte. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es ihm jetzt bei uns wirklich besser gegangen ist als in irgendeinem Heim, weil.
Du hast ihn auch mal festgebunden, ne? Glaube ich, an einen Stuhl.
Also es waren dann durchaus Kämpfe und er bekam auch später noch Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und meine Mutter hat sich immer noch geweigert, ihn irgendwo hinzugeben. Merkwürdig. Und er hat am Ende ja auch gar nichts mehr, genau wie meine Mutter am Ende, nichts mehr gekonnt.
Er ist dann gestorben, da warst du 15, ne? Und dann war da erstmal große Erleichterung bei dir?
Bei mir ja, bei meiner Mutter. Meine Mutter ist irgendwie in ein tiefes Loch gefallen, was ich ihr verübelt habe. Ich war ja auch da schon in der Pubertät und habe natürlich rebelliert, konnte endlich mal raus, konnte endlich mal einen Freund haben und auf Partys gehen. Das ging ja alles nicht, konnte ja nicht weg und war, glaube ich, unausstehlich. Bin nächtelang nicht nach Hause gekommen, habe wirklich getrunken, also ich habe nichts ausgelassen und das muss für meine Mutter schwer gewesen sein, weil ich eben auch oft weggeblieben bin, ohne ihr Bescheid zu sagen. Ich musste da raus und wahrscheinlich war es auch so ein bisschen so eine Art, es ihr heimzuzahlen, ohne das jetzt wirklich ohne dessen
bewusst zu sein.
Aber trotzdem hatte ich mir da dann zwischendurch gewünscht, dass wir mal darüber sprechen. Und es war eine Wand. Es war nicht möglich. Bis zu ihrem Tod nicht möglich.
Wie gesagt, diese Geschichte erzählst du dann in Biarritz. Auch sehr lesenswert. Und da erfährt man dann auch nochmal so ein bisschen den Hintergrund deiner Mutter, der natürlich immer wichtig ist, weil wenn man das einschätzen möchte, was zum Beispiel die Großeltern konnten oder nicht konnten, dann muss man natürlich ihre Lebensgeschichte damit einrechnen. Deine Mutter hat früh ihre Mutter verloren, dann hing sie sehr am Vater und dann ist er auch gestorben. Und sie ist dann, glaube ich, auch noch durch ein Gewächshausglas, also durch ein Glas gestürzt und hatte eine entstellte Nase, kann man, also zumindest eine veränderte Nase.
Ja, sie fand sich immer hässlich wegen dieser Nase. Das ist passiert, als sie 4 Jahre alt war. Und damals hat man natürlich auf so eine Nase jetzt nicht, da hatte man andere Probleme. Die wurde dann so mit grober Nadel so wieder angeflickt und war natürlich vollkommen schief. Das hat sie immer sehr belastet.
Jetzt sind wir ja keine Psychologen, aber kann man sagen, ihr ist die Familie so weggebröselt. Hat sie deshalb für euch nachher auch so lang an diesem Vater-Mutter-Kind-Bild gehangen und da so festgehalten, weil das so ein Wert war für sie?
Ich glaube, das wäre ihr größter Traum gewesen, für ihr Kind so eine Familie zu schaffen. Und merkwürdig ist ja auch, dass mein Vater 24 Jahre älter war. Ich glaube, sie hat sich auch selbst nach einer Vaterfigur gesehnt und hat sich deswegen meinen Vater ausgesucht, der eben so vieles konnte, was sie nicht konnte. Also der eben gereist ist und belesen war und Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers und also ganz toller Mann in früheren Jahren. Das war so, zu dem hat sie so aufgeschaut. Aber das ist eben etwas, was mir auch erst während des Schreibens dieses Buches dann wirklich auch gekommen ist. Weil ich ja mit Biritz 3 Jahre verbracht habe und nicht, also diese Liebeserklärung, die ich schreiben wollte, ist mir irgendwie nicht gelungen, weil immer noch so ein Groll in mir steckte. Und ich dachte, Mensch, jetzt, wieso kann ich jetzt nicht einfach meine Mutter, also einfach einen liebevollen Rückblick schreiben und uns wenigstens in diesem Buch versöhnen?
Aber wie auch mit der Geschichte? Also ich hätte den Anspruch gar nicht gehabt, da eine liebevolle Geschichte zu schreiben.
Das ging aber dann dadurch, wie du sagtest, indem ich mir ihre Biografie wirklich mal nochmal ganz gründlich vor Augen geführt habe. Und das ist nämlich der Trick, wenn man nicht an Menschen rankommt. Man muss versuchen, sich in sie hinein zu versetzen. Und nicht so in den verhärteten Fronten stehen zu bleiben. Das erlebe ich eben ganz, ganz oft bei anderen Eltern-Kindern-Beziehungen. Die sind beide so verfestigt in ihren Positionen. Ich glaube, wenn man mal sich die Mühe machen würde, wirklich zu gucken, warum sind die so? Oder warum ist das Kind so? Also wenn man, dann könnte man so vieles in Bewegung bringen. Aber das ging natürlich, das gab es ja früher gar nicht. Also in den anderen reingucken und irgendwie,
ging gar nicht. Nee. Aber hart natürlich, dass du mit ihr da nicht mehr drüber sprechen konntest. Also du hast dann diesen Zugang quasi gefunden zu ihr durch ihre Geschichte und du wirst ihr gesagt haben, so nach dem Motto, Mama, ist okay, ich verstehe jetzt ganz viel, aber sie konnte es wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht konnte sie es spüren, aber verstehen konnte sie es wahrscheinlich nicht mehr.
Nein.
Oder hast du da irgendwas gespürt?
Nein.
Dass sie dann,
im Gegenteil, also das war am Schluss, als sie eben selbst sehr dement war, was ich auch in dem Buch beschreibe, so ein Blick von ihr, den ich nicht mehr deuten konnte. Also der sah immer so hasserfüllt aus, wenn sie mich angeguckt hat. So als würde sie mich einerseits nicht kennen und dann aber mit einer Kälte. Und es tut einem als Tochter dann schon weh. Ja, also so ein Blick, der auch nicht sich mehr löst, der sich so festsaugt. Und dann dachte ich immer, was hat sie? Ist sie mir immer noch gram, dass ich so böse auf sie war, diese vielen, vielen Jahre, weil sie nicht mit mir über die Brunnenstraße gesprochen hat, weil sie mich einfach nicht an sich rangelassen hat? Kann es das sein? Oder wieso guckt sie so? Also dieser Blick, das sehe ich aber bei vielen alten und auch häufig bei dementen Menschen. Also dieser Blick, und ich glaube eher, das ist so ein sich nicht mehr zurechtfinden und ein suchen, wo bin ich? Wer ist das? Also ich glaube, man ist ja dann wirklich vollkommen verloren.
Man darf es wahrscheinlich nicht auf sich beziehen, aber wie soll es einem gelingen? Ich meine, es ist die Mutter und dann dieser Blick und die Geschichte.
Klar, geht gar nicht.
Und trotzdem sagst du, ihr seid dann eigentlich so im Guten. Also du hast mal irgendwie gesagt, diese harte Wand zwischen euch, die hat sich mehr und mehr aufgelöst.
Ja, sie wurde dann sehr sanft. Also sie hat ja dadurch, dass sie in dem Pflegeheim sediert wurde, was ich mir nie verzeihen werde.
Wurdest du gefragt?
Ich wurde gefragt, ob man sie sedieren soll oder ob sie in die Psychiatrie überwiesen werden soll. Und dann dachte ich, naja, sedieren ist wahrscheinlich das kleinere Übel, weil sie hatte wahnsinnige Angstzustände und wollte immer weglaufen. Mhm. Sie hat Menschen gesehen, die gar nicht da waren. Mhm. Und ich wusste aber nicht, dass das Sedieren bedeutet, dass sie in kürzester Zeit nichts mehr kann. Nicht mehr laufen, nicht mehr essen, nicht mehr sprechen. Mhm. Sie konnte gar nichts mehr. Und ich habe dann auch gefragt, ob man das irgendwie wieder rückgängig machen kann. Und dann sagte man mir, naja, dann können wir sie ja in die Psychiatrie geben. Also sie wird sediert werden müssen, weil wir nicht wissen, wohin mit ihr. Ich konnte sie auch nicht nehmen. Ich war berufstätig. Ich konnte ja nicht 24 Stunden wie auf meinen Vater das nochmal durchführen. Und das einzige Wort, was sie nach der Sedierung noch sprechen konnte, war ja. Mhm. Und das war bei meiner Mutter schon außergewöhnlich, weil sie eher
so Nein-Typ,
so ein Neinsager war. Und das war so süß, weil sie hat dann schon immer auch, glaube ich, gewusst, dass jemand kommt, den sie so kennt.
Ja.
Also sie wusste nicht, dass ich es war. Und immer, wenn ich sie was gefragt habe, hat sie so gelacht und so ja. Es war so ganz süß. Mhm. Wieso konnte man sie wirklich nur noch knuddeln? Weil sie war so, wie so ein kleines Mädchen.
Ja.
Kleines, hilfloses Mädchen. Aber ganz, ganz boah, traurig.
Mhm. Ich habe Biarritz als Hörbuch gehört und deshalb kenne ich dieses Jahr. Das ist sehr, kommt da sehr eindrücklich, also wenn du das Buch dann liest. Aber das heißt, für dich ist da jetzt eine, vielleicht mit dem Abschluss des Buches, ist so eine Versöhnung da und ist jetzt dann auch gut? Oder merkst du, krummel, krummel,
nee, es ist tatsächlich, nein, es ist gut. Und es ist jetzt auch durch diese große Lesetour noch mal viel besser geworden, weil ich so viele Menschen treffe, die mir ihre Geschichten erzählen, die teilweise parallel verlaufen sind, die teilweise wirklich Ähnliches wie ich durchgemacht haben als Kinder. Mhm. Und die eben auch sich jetzt auch durch unsere Gespräche die Schuldgefühle viel besser verzeihen können oder analysieren können. Und die eben auch sagen, man muss, also so das Kästchen, das in einem schlummert mit dem bösen Kind, das man ja gut verschlossen hält, weil man das ja nicht mehr angucken will. Und die Zeit, in dem sich das in meinen Augen wirklich, ich war schon auch böse natürlich. In meiner Hilflosigkeit. Aber wenn man das nicht irgendwann öffnet, bleibt es dunkel. Man muss das Kind in sich wieder hervorholen und es in die Arme nehmen und versuchen, das Kind zu verstehen in allem, was es getan hat. Und das hat mir so viel, das bringt mir so viel, diesen Menschen zu begegnen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch auf der anderen Seite so, dass wir uns gegenseitig auch bei den Lesungen trösten. Und das ist richtig toll. Ich liebe das. Ja, ist wirklich schön.
Jetzt hast du mit deinem Mann Christian Berkel, der auch hier war, der auch eine schwierige Familiengeschichte hat und da auch tolle Bücher drüber geschrieben hat, hast du zwei Söhne. Wie war das, als ihr, ich glaube nicht ganz geplant, aber dann doch voller Begeisterung die Familie gegründet habt? Hast du Angst gehabt, dass du dem gerecht werden kannst? Oder fragen wir mal so, bist du voller Elan reingegangen und hast gesagt, ja, ich mache alles anders als meine Mutter, weil ich weiß ja, was ein Kind braucht und was es vermisst. Oder bist du reingegangen und hast gesagt, um Gottes Willen, diese Aufgabe ist zu groß für mich?
Also ich wollte das wahnsinnig gern, aber da war ich 35. Und ich habe relativ schnell bemerkt, dass diese dunkle Wolke über mir, dass das nicht weggeht. Also die Dunkelheit und die Selbstzweifel und in meinen Augen auch so eine merkwürdige, so eine holzschnittartige Liebe zu üben. Also ich war nicht fähig, frei zu lieben, sondern ich habe mich immer beobachtet und verglichen. Also da war etwas.
Deine Rolle quasi gerecht.
Genau, also
wirst.
Es war. Und das ist klar, wenn man sich selbst nicht liebt, weil man da irgendwas überhaupt nicht verarbeitet hat, dann kann man keine Liebe, also natürlich habe ich das immer versucht. Ich war, glaube ich, die Kinder sagen, ich war eine sehr liebe Mama, aber ich selbst habe es nicht, ich war nicht warm für mich, sondern ich habe es analysiert und ich habe mich ständig überprüft. Und so kam es dann, dass ich irgendwann beschlossen habe, tatsächlich eine Analyse zu machen, obwohl ich das immer Quatsch fand. Das hatte ich von meiner Mutter übernommen. Also Therapien, Analyse, so ein Käse, da über sich reden und sich wichtiger machen, als man ist. 6 Jahre wirklich eine taffe Analyse, 3-mal die Woche. Und da habe ich gelernt, mir zu verzeihen, meiner Mutter zu verzeihen, meinem Vater zu verzeihen und uns in einem ganz anderen Licht auch zu sehen und neu zu sehen. Und das hat mich tatsächlich, also es hat danach auch noch ein bisschen gedauert, aber es hat mich frei gemacht und es hat mich zu einem glücklichen Menschen gemacht, der ich vorher nicht war. Und es wurde hell. Es ist wirklich, wenn ich das nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, auch wie ich diesen Beruf weiter hätte ausüben können. Diese Angst vor Menschen ist ja dann schon eklatant. Also
ich bin an zwei Dingen hängen geblieben. Vorhin schon an dieser Angst vor Menschen. Da habe ich gedacht, das ist in dem Beruf natürlich eigentlich fatal. Aber lass mich noch mal ganz kurz, du hast dir verzeihen können. Lass mich das noch mal fragen. Was hat dich so hart gegenüber dir selbst gemacht? Waren das diese, zum Beispiel der Wunsch, damals so mir wäre es lieber, der Vater würde sterben. Ist das so diese große Schuld, die du gefühlt hast? Du hast ja vorhin gesagt, in der Situation als junges Mädchen hast du es gar nicht so empfunden. Aber später hat dich das dann richtig hart getroffen, dass du dich da dann für einen schlechten Menschen gehalten hast? Oder?
Nein, ich habe gar nicht mehr, genau wie meine Mutter, an diese Zeit zurückgedacht. Ich habe das vollkommen ausgeblendet. Das Problem dabei war nur, ich kam nicht an mich ran. Ich kam nicht an Gefühle ran. Also ich hatte, bis ich Christian kennengelernt habe, der ja zum Glück gleich dafür gesorgt hatte, dass ich nicht mehr weglaufen konnte. Weil ich bin immer weggelaufen. Und ich war dadurch total verhärtet, war auch eigentlich unfähig. Also ich habe Mitleid, sehr viel Mitleid mit so anderen Menschen, mit Tieren empfunden, aber kein Mitempfinden. Also es war mir alles recht, was mich irgendwie in ein Leid zurückgeschleudert hat oder in so eine Opferhaltung. Aber es war also trotzdem eine Kälte. Also für alles andere. Also ich war nicht wirklich empathisch, sondern da war immer so ein Pflock dazwischen. Deswegen habe ich auch so unermesslich getrunken. Weil das, und das ist ja oft bei Menschen, die viel trinken, dass das eben einen spüren lässt oder es öffnet einem so die Schleusen zur Seele. Man kann sich gehen lassen. Und das ist das Gefährliche an Alkohol, weil da bin ich ohne gar nicht rangekommen. Das war alles zu. Und ich war, glaube ich, wirklich sehr, sehr, ich war nicht ich. Ich kam nicht an mich ran. Und das Problem ist ja, wenn man sich in dieser Phase befindet, und das war bei mir wirklich lange, bis zum 35. Lebensjahr, so, und dann natürlich noch ein bisschen länger, man merkt es selbst nicht. Man denkt, naja, so bin ich und so ist das Leben.
Ja.
Man weiß ja nicht, dass man wahrscheinlich schwerst depressiv ist und dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Krankheiten dazu. Dann hat man Bulimie, dann, also alles, wo man sich alles, womit man es sich möglich macht, sich zu spüren, setzt man ein. Aber es ist natürlich dem Untergang geweiht, wenn man da nicht irgendwann kapiert, ey, du musst was machen, sonst geht das nicht, es gibt keinen guten Weg. Ohne meine Kinder, ohne meine Familie, ohne meinen Mann hätte ich es nicht, das hätte ich nicht geschafft.
Also 6 Jahre hast du gesagt, ganz intensive Arbeit und dann irgendwann gespürt, es wird hell. Dann warst du auch wieder offen für den Beruf, der dich jetzt so trägt. Oder ich hab mal geschaut in der Mediathek, ja, in der ARD-Mediathek. Du bist ja nicht omnipräsent, aber wenn man wirklich mal Sawatzki eingibt, es kommen so wunderschöne Filme, ob es jetzt die Bundschuh-Reihe ist oder die Für-Zwei-Reihe, die du gemeinsam mit Christian machst. Große Empfehlung, Taxi für zwei jetzt zuletzt. Sehr, sehr schöne Komödie.
Ja, ist unsere neue Reihe. Ja, das macht großen Spaß.
Ja, man merkt, dass es euch Spaß macht.
Ja.
Und auch das nehme ich jetzt einfach jetzt kurz mit, weil Christian gesagt hat, ihr habt den den Luxus oder die Aufgabe, euch professionell fremd zu werden, wenn ihr miteinander spielt. Ihr müsst quasi, kommt aus großer Vertrautheit, müsst euch dann für die Dreharbeiten künstlich fremd werden. Er fand das ganz spannend und findet es recht reizvoll. Geht es dir auch so oder hattest du?
Ja, das ist toll. Und vor allem können wir ja in jedem Film dieser Reihe, sind wir ganz wieder ganz andere neue Menschen, die ganz neu wieder aufeinandertreffen. Und es bleibt sehr spannend. Und es ist wirklich eine große Herausforderung, als anderer Mensch auf einen fremden Menschen zu treffen. Also,
ja, verstehe.
Ist schön. Das macht Spaß, ja.
Ja, und wenn die Maske gut arbeitet, dann erkennst du auch mal deinen eigenen Mann nicht. Wann war das? Als er irgendwie bärtig oder am Wohnwagen irgendwie rumgelaufen ist?
Wir hatten einen Nachtdreh und ich bin an seinem Trailer vorbeigelaufen und sah da nur die Silhouette von so einem bärtigen Mann und dachte, weil wir waren in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs und dachte, oh Mist, jetzt ist da einer eingebrochen. Zum Aufnahmeleiter gesagt, da ist einer in Christians Trailer, schau mal bitte nach. Dann wurde die Tür auf und dann war das Christian, den ich echt nicht, der hatte so einen Rauschebart und Haare und noch so eine Mütze.
Ja.
Da dachte ich, das ist ja völlig verrückt. Na, ich habe ihn echt nicht erkannt.
Mhm. Schön. Ja. Also die Reihe ist super und wird hoffentlich auch fortgesetzt.
Wird fortgesetzt.
Oder?
Ja. Die Verteidigerin wird fortgesetzt, was ich sehr liebe, auch für die ARD. Mal wieder
und
was
Familie,
Ernstes.
Genau.
Familie Bunsche wird auch fortgesetzt.
Da ist Axel Milberg dein Spiel- und Lebenspartner. Also
nach zwei Jahren wurde uns jetzt die Erlaubnis erteilt, November, Dezember eine neue Folge zu drehen, wo wir gerade auch dran schreiben.
Ist es dann die Jubiläumsfolge, die 10.
Das ist die 10.
Ja.
Wir haben es geschafft, Also, weil wir haben wirklich immer, bei uns ist es, bei dem Bunsches ist es nicht so, dass das ZDF jubelt, wenn wir sagen, wir wollen noch einen drehen, komischerweise. Sondern es ist dann immer so, ja, wir warten mal die Einschaltquoten ab.
Und, tatsächlich?
Aber die kommen sie leider nicht drum rum. Die Bunsches sind einfach sehr, die Leute mögen das.
Mhm.
Ja.
Man wird das ZDF zu seinem Glück gezwungen.
Kann auch mal.
Ja. Und dann habe ich dich gesehen und da muss ich sagen, da habe ich echt kauen müssen, auch als Tierfreund, die Doku Die vergessenen Hunde von Rumänien. Ich glaube, so heißt es. Ne?
Rumäniens vergessene Hunde.
Rumäniens vergessene Hunde.
WDR.
Also falsch rum.
Mediathek.
Ja. Ja. Du warst mit Tierschützern, Tierschützerinnen in Rumänien. Und hast da fürchterliche Zustände erlebt, Hunde in Hundeheimen, Zwingern, in
Tötungen.
Also Tötungsstationen.
Ja.
Uiuiui, also da war mir es beim Zuschauen schon sehr bang. Wie ging es dir vor Ort?
Ich muss sagen, ich mache das mit Sabine Peschke, kann man auf Instagram finden. Seit Februar letzten Jahres, wir waren mittlerweile gemeinsam, sie fährt noch öfter runter, wir waren viermal dort und fahren jetzt auch voraussichtlich wieder im Frühjahr hin, um eine andere Dokumentation zu drehen. Ich liebe Tiere und das liegt einfach daran, dass Tiere mich immer besser verstanden haben als Menschen.
Ja, schon damals, als junges Mädchen. Ne?
Ich hatte so, Hunde liebe ich sowieso schon immer. Und ich habe das auf Instagram, die Bilder gesehen, wie sie eben die Hunde aus den Tötungen in Rumänien holt und versucht, die zu vermitteln und dachte mir, wow, die macht das richtig gut, denn die Hunde werden erst kastriert und kommen in Quarantäne, werden gechippt und untersucht und habe sie eben gefragt, ob wir nicht mal vielleicht eine Dokumentation mit Tiere suchen, ein Zuhause machen können. Und dann hab ich das alles organisiert. Die haben auch gleich gesagt, ja, machen wir. Und ich hatte davor schon über ein spanisches Tierheim mit Tiere suchen, ein Zuhause eine Doku gemacht, wo es auch furchtbar zugeht. Aber diese Tötungen, das ist so unvorstellbar, wenn man sieht, was Menschen machen, wozu Menschen in der Lage sind. Gut, Menschen machen noch ganz andere, noch viel schlimmere Dinge. Aber die Tiere, die dort eben auf EU, mit EU-Geldern eingefangen werden von den Straßen, wo behauptet wird, es sind Straßenhunde, wo man nicht kastriert und es natürlich immer mehr Straßenhunde werden, einfach um die ganzen Gelder zu sparen, wo Hunde aus Vorgärten geklaut werden, weil die Hundefänger 400 Euro pro Hund bekommen.
Ich wollte gerade sagen, was ist das Geschäftsmodell? Hunde zur Tötung?
400 Euro pro Hund kriegst du. Und dann bringst du die in die Tötung, dann haben die Besitzer zwei Wochen Zeit, ihre Hunde wiederzufinden. Es gibt natürlich auch Streunende, wo man sagt, die muss man irgendwie um die Ecke bringen. Diese Tötungen gehören privaten Leuten, die dann manchmal mit dem Porsche vorfahren. Die sammeln die ganzen Gelder ein, die sie von der EU bekommen, weil die Hundetötung gehört quasi mit zum rumänischen Hygiene, also zum Straßenreinigung, Müllbeseitigung, Hundetötung. Das ist alles so ein Ding. Und die Besitzer haben 2 Wochen Zeit, ihre Hunde wiederzufinden. Manchmal fahren die Hundefänger aber 100 Kilometer weiter in eine Tötung, wo die Hunde halt nicht gefunden werden. Dann leben die dort. Man kann sich die WDR-Doku angucken. In unvorstellbarem Dreck und Hunger und werden dann nicht etwa tot gespritzt, weil auch diese Tötungsmittel werden, da wird das Geld auch eingesammelt, die werden totgeschlagen, vergast oder mit Frostschutzmitteln oder Insektenschutzmitteln totgespritzt. Und da sind wir und es ist wahnsinnig hart, die Hunde auszuwählen, die wir mitnehmen.
Das war für mich der härteste Teil, ehrlich gesagt. Ihr konntet dann, glaube ich, 30 wolltet ihr mitnehmen, dann habt ihr 40 mitgenommen. Also ihr habt es noch gedehnt, ihr habt wirklich alles möglich gemacht. Aber von 300 oder 500, die da in jämmerlichsten Zuständen da gelebt haben. Und man sieht, wenn man sich diese Doku anschaut, wie du leidest und wie du kämpfst und versuchst da so ein bisschen über Wasser zu bleiben. Wie habt ihr das geschafft, da dann wirklich eine Auswahl zu treffen?
Naja, wir gucken natürlich nach Hunden, die man gut vermitteln kann. Das habe ich mittlerweile auch lernen müssen. Also große Hunde, gerade so die Herdenschutzhunde.
Schwierig, ne?
Fast keine Chance. Das bricht einem das Herz. Alte Hunde sind schwierig, aber vor allen Dingen machen wir natürlich, wir gehen da in diese Zwinger rein und gucken halt, wie die auf Menschen reagieren. Das Problem ist nur der Zeitmangel. Also die sehen uns natürlich nicht so gern dort. Wir müssen dann schnell versuchen, irgendwie zu checken, kann man zu diesem Hund Vertrauen aufbauen? Ist der gut vermittelbar oder beißt der oder ist der so traumatisiert, dass gar nichts mehr geht? Und natürlich, wenn man mehr Zeit hätte, könnte man da viel mehr Hunde rausholen. Allerdings ist auch die Frage, wohin? Und dann bringen wir die in unser rumänisches Shelter, was wir jetzt aber gerade, was wir wechseln müssen. Wir bauen gerade ein neues Shelter. Auch
Shelter heißt so eine Art Schutzstation.
Schutzstation, dann wo die kastriert werden und untersucht und gechippt oder in Quarantäne kommen. Und das machen wir eben durchweg mit Spendengeldern über Natino, so heißt die Organisation, für die ich arbeite. Wir haben auch hier, ich habe hier so ein T-Shirt auch mit kreiert, dass wir auch verkaufen und wo der
Hund drauf.
100, das ist auch ein rumänischer geretteter Hund, 100% des Erlöses gehen auch nach Rumänien und genau so versuchen wir das irgendwie zu finanzieren und ich muss sagen, jeder gerettete Hund und wenn man die dann später in unserem Shelter wieder sieht, die fassen so schnell Vertrauen, die haben ganz andere Augen und jetzt vor Weihnachten, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, sehe ich in einer Tötung in einem völlig verdreckten kleinen Betonräumchen einen großen herdenschutzartigen schwarzen Hund, vorne keine Zähne mehr und ich sage zu Sabine, den müssen wir mitnehmen und Sabine sagt, den nicht.
Nicht vermittelbar.
Den kriegen wir nicht los. Ja. Dann hat irgendjemand in mir laut gesagt, ich nehme ihn, ohne dass ich mit Christian drüber gesprochen hätte. Und Sabine sagt, okay, damit war der Deal abgemacht. Und dann musste ich, ich konnte ja nicht sagen, ich nehme ihn doch nicht. Ich habe ihn mit nach Hause genommen.
Ist der dritte jetzt, ne? Dann?
Ja.
Und wie hat Christian reagiert?
Er liebt ihn.
Ja?
Ja, er hat sich natürlich zuerst am Telefon immer gesträubt.
Ja.
Wir hatten harte Diskussionen, weil er sagte, ey, wir haben schon 2 große Schwarze. Wir sind so, weil Schwarze sind sehr schwer zu vermitteln, komischerweise. Jetzt ist es sein Lieblingshund.
Sind die beiden anderen auch aus Rumänien, auch gerettet?
Nee. Oder? Undines Hundehilfe in Berlin. Also
ja, auch richtig, ja.
Polen, aus Polen holt sie viele Hunde aus der Ukraine. Und die drei lieben sich. Also die stellen das Haus auf den Kopf. Und da wurde mir ja gesagt, weil er vorne keine Zähne hatte, weil er wahrscheinlich aus Zwingerhaltung war oder an der Kette leben musste. Und dann beißen die sich die Zähne weg. Also sie wetzen sich die Zähne ab.
Richtig.
Und dann haben die in Rumänien gesagt, ne, der ist schon ganz alt. Noch ein Grund, warum er nicht vermittelt werden konnte und gleich in die Tötung sollte. Der ist wahrscheinlich 10 Jahre alt. Dann war ich hier in Deutschland bei meinen Tierärzten. Hab die Zähne angucken lassen, weil man muss die Wurzeln hier noch rausholen. Und dann haben die Backenzähnchen angeguckt und haben gesagt, der ist noch ganz jung.
Ach nee.
Der ist höchstens 3.
Oh.
Jetzt habe ich das so. Und jetzt kann er, der hat gar nicht mehr laufen gedreht. Der ist nur so getaumelt und war ganz schwach und sah wirklich alt aus. Und jetzt habe ich so einen Jungspund, der nur noch hüpft.
Du hast gedacht, du gibst ihm jetzt noch für ein das Jahr ein schönes Zuhause.
Habe ich auch Christian immer gesagt. Ich habe gesagt, komm, der lebt doch sowieso nur noch ein Jahr. Der liegt nur in der Ecke und ist froh, wenn es warm ist.
Habt ihr noch ein paar Jahre.
Ich habe schon noch ein paar Jahre.
Ja, aber die Jungs sind ja aus dem Haus.
Ja.
Sprich, ihr habt Platz. Und, aber ist schon die Gefahr, dass du jetzt jedes Mal, wenn du zum Beispiel nach Rumänien fährst, ich finde es wahnsinnig schwierig. Man möchte doch am liebsten alle mitnehmen.
Ganz schrecklich. Und alle ich muss dir jetzt wirklich ein Gelübde ablegen. Leider werde ich mich auch dran halten, weil das wäre jetzt schon gemein.
Ja.
Also drei große Schwarze ist schon.
Ist schon eine Aufgabe. Ist
auch das alleine spazieren gehen.
Ja.
Das ist echt. Das ist schon viel.
Und ihr habt auch ordentlich zu tun. Ist ja nicht so, dass ihr jetzt irgendwie zu Hause schon ein Rentnerleben führen
Nein, würde. Wir sind ja viel unterwegs. Ja. Also wir haben jetzt so ein. Wie bei den Kindern früher. Mhm. So eine Organisations.
Ja. Aber da habt ihr ja Übungen.
Ja, eben. Wir haben ja schon Übungen.
Sehr schön. Andrea, tolles Engagement. Ich danke dir sehr, dass du da warst und wünsche dir und den Hunden und Christian und den Söhnen und allen einfach alles Gute.
Danke.
Und komm mal wieder vorbei, dann mit neuen Projekten, die wird es garantiert geben.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
War sehr schön, danke.
Andrea Sawatzki im Promi-Talk. Und wenn Sie diese Folge gerade in der ARD-Audiothek hören, ein kleiner Hinweis, der Name der App ändert sich. Aus ARD-Audiothek wird ARD-Sounds. Sie finden natürlich alle Promi-Talk-Folgen in der neuen ARD-Sounds-App. Also schnell updaten und genießen.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4. Da sind wir daheim.